Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Heute sitzt ein ganz besonderer Gast vor mir. Er lacht schon. Weil er nicht nur Herr Dr. Christoph Vitor von der Uni Paderborn ist, sondern auch mein Cousin.
Hi.
Hi. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe dich auch ein bisschen überreden müssen, aber ja.
Trotzdem danke genau. Für die Einladung.
Ja. Ich freue mich total, denn du hast, glaube ich, einiges zu erzählen.
Abwarten.
Jetzt würde mich erstmal interessieren, zwischen Kopf und Kreide, wo würdest du dich einordnen?
Ja. Also das erste Mal, als ich von eurem Podcast gehört habe, habe ich gedacht, Kopf und Kreide passt gut zusammen, weil ich an der Uni viel mit Kreide noch zu tun habe und dann oft auch am Kopf Kreide ist. Ja, aber ich habe es jetzt, also ich für mich habe mal drüber nachgedacht, ich bin immer so dazwischen. Also ich bin sehr viel mit dem Kopf natürlich unterwegs, weil ich in der Uni tätig bin und dann natürlich einen Auftrag habe, Theorien da zu verkaufen, nenne ich es jetzt mal etwas salopp. Bin aber auch, also ich sehe mich als Praktiker, ich bin in der Lehre eben tätig an der Uni. Und ich bin vor allem im Moment jetzt tätig im Praxissemester. Das heißt, ich unterstütze Studierende dabei, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Die kommen mit ihren Erfahrungen aus der Praxis und wir versuchen dann gemeinsam da Theorien drauf anzuwenden oder zu gucken, was passt nicht. Wie kann man Theorien umsetzen in der Praxis? Also dieses ewige Hin und Her. Ne? Deshalb sehe ich mich irgendwo dazwischen.
Und du hast jetzt schon die Studierenden angesprochen. Meistens kommen die bei uns in die Schule und möchten gerne etwas durchführen und wir sind dann erstmal ein bisschen skeptisch und sagen, das ist aber so vielleicht nicht machbar oder was denken die sich denn eigentlich? Wir haben ganz viele andere Probleme. Wie nimmst du das so aus der Universitätsperspektive wahr?
Ja, genau so. Also die Studierenden kommen zu uns und berichten das dann natürlich auch so. Also natürlich nicht immer so, ne?
Ja.
Aber natürlich ist dieser Gap ganz klar da. Also ich stehe da als Uni-Mensch, ihr steht dann da als die Schulmenschen. Die Studierenden stehen immer so ein bisschen dazwischen, weil ich dann ja auch der bin, der irgendwie Noten geben muss zwischendurch oder dann auch nach dem Praxissemester noch. Aber ich nehme auch schon so wahr, dass die Studierenden sehr oft sagen, naja, brauchen wir das jetzt eigentlich, ne? Ich habe mich jetzt gerade so schön ausprobiert. Der Kollege X hat mir gesagt, mach doch mal dies, probier das doch mal aus. Und dann wird mir aber im Begleitseminar gesagt, mach mal was ganz anderes. Mhm. Also die stehen natürlich erstmal schon von der Rolle her immer irgendwie dazwischen, ne? Mhm. Obwohl es eigentlich ja zentral um sie geht, haben sie natürlich immer so diese Studierendenrolle. Also genau, egal wo sie sind, ob sie in der Schule sind, ob sie bei uns sind. Aber klar, sie rutschen langsam in diese Lehrpersonenrolle und mir ist eigentlich immer wichtig, dass wir einen guten Mittelweg finden. Also dass ich sage auch immer den Studierenden, ich habe heute erst wieder ein neues Seminar gehabt mit neuen Praxissemesterstudierenden und ich sage denen immer, dass wir einen guten Mittelweg finden müssen, dass also, ne, ich sage es jetzt mal so salopp, ihr an der Schule da zufrieden sein müsst, was gemacht wird. Vielleicht ihr sogar euch auch da was davon mitnehmt und natürlich wir an der Uni genauso dann auch was da mitnehmen. Ne? Also ich profitiere total davon, im Gespräch mit Studierenden dann auch einfach mitzukriegen, was ist denn Alltag an Schule, ne? Weil ich ich sitze da eben in der Uni so schön, mache Seminare. Also ich finde, wir können alle davon profitieren, aber klar, die einen sind da ein bisschen flexibler und die anderen sind ein bisschen weniger flexibel. Das gilt aber für alle, ne? Das gilt für uns Uni-Dozierenden, das gilt wahrscheinlich auch für Lehrpersonen an der Schule. Mit Mentorinnen und Mentoren habe ich nicht so viel zu tun, aber mit den ZFSL-KollegInnen häufiger mal, ne? Also da sind wir immer im Austausch und versuchen das auch hinzubekommen, dass das ein guter Weg wird für die Studierenden. Aber die Studierenden sind ohnehin in so einem großen Stress, ne, weil sie sich gerade in diesem Praxisschock, wenn man so will, befinden und da natürlich erstmal überhaupt auch drauf klarkommen müssen. Und wenn dann alle Seiten zerren, ne, also der Mentor, die Mentorin sagt, mach mal lieber hier Frontalunterricht, die Uni sagt, oh, mach mal lieber selbstbestimmtes Lernen, die stehen dazwischen und sind ohnehin überfordert. Das ist alles andere als trivial. Ja. Mhm.
Was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen, mit denen die Studierenden zu arbeiten haben?
Also jetzt so ganz global gesehen, erstmal diese vielen Dinge, die auf einmal passieren müssen und tatsächlich zum Teil auch ganz einfach so Terminsachen. Ne? Also bislang hatten sie immer Uni, das heißt, sie haben einen Stundenplan gehabt. Also ich mache das jetzt sehr vereinfacht. Ne? Die haben ja auch alle Nebenjobs und so weiter und so fort. Aber gerade was die Uni angeht, gab es Seminare, da geht man 15 Mal hin, jede Woche am selben Zeitslot, so. Und ich glaube schon, für viele ist es dann erstmal eine Überwindung, eben in ein ganz neues System zu kommen, da dort auch plötzlich eben ja jetzt nicht ganz eigenverantwortlich, aber schon auch selbst zu unterrichten beispielsweise, vor Schülerinnen, Schülern zu stehen. Je nachdem, wie gut es dann klappt oder vielleicht auch manchmal nicht klappt, machen die natürlich auch gute oder auch manchmal schwierige Erfahrungen. Und ich glaube schon, je nachdem, wie gut sie in der Schule eingebunden sind, wie gut sie sich auch mit den MentorInnen verstehen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Wie funktioniert dieses Couple jeweils? Kann das gut und unterstützend laufen? Und dann also ich kenne Studierende, die das wirklich nur als Zugewinn und gar nicht stressend empfunden haben. Und ich kenne andere, für die ist das eine größere Herausforderung. Und ich glaube schon, dieses jetzt selbstständig Unterricht vorbereiten, dann auch manchmal zu merken, bin ich überhaupt fachlich jetzt auch schon gut genug drauf, ne? Also so didaktisch so eine Stunde vorbereiten, ist das eine. Mhm. Aber das andere, so eine Sicherheit zu haben, okay, wenn mich jetzt der Oberstufenschüler fragt, also mir eine inhaltliche Frage stellt, kann ich die wirklich alle beantworten? Wie viel mehr muss ich denn jetzt wissen? Ne? Mhm. Also ich habe jetzt letztens noch mit einem Geschichtsstudenten gesprochen und der meinte das. Also er musste sich in bestimmten Punkten einfach erstmal richtig tief reinarbeiten, weil er es im Studium noch gar nicht gehabt hat. Ne? Mhm. So. Das war ziemlich unstrukturiert, aber das sind so, glaube ich, die großen Herausforderungen. Ich komme den Studierenden, also das war genau das Seminar, was ich heute hatte, ich komme den Studierenden dann immer noch mit der Forschung, die sie machen müssen. Ne? Mhm. Auch das, ja. Sagt die Lehrerin. dürfen, müssen, sollen die Studierenden ja eben machen. Kriegen dafür übrigens auch eine Note, also das ist die einzig benotete Leistung im Praxissemester, sonst ist ja alles unbenotet, was ich gut finde, also die Studierenden sollen sich ja ausprobieren und bei uns machen sie, oder bei mir jetzt ganz konkret, machen sie eben eine kleine Studie, das heißt, die überlegen sich eine Forschungsfrage und das ist natürlich für viele auch dann herausfordernd, ne? Einmal überhaupt über diesen Schatten zu springen, warum soll ich das jetzt machen, ich will doch eigentlich unterrichten, klar, also aus der Perspektive jetzt der Wissenschaft, eigentlich gar nicht so sehr der Wissenschaft, sondern eigentlich der Kompetenzentwicklung, ist es aber wichtig, dass man in diesen Praxisphasen auch immer mal wieder einen Schritt zurückgeht und aus der, ne, kritischen Distanz auf die Realität guckt und dafür ist das gedacht. Aber klar, das beeinflusst, beeindruckt und beansprucht die Studierenden natürlich auch. Ne? Mhm. Ja.
Also mir ist schon der Transfer auch sehr wichtig, also von daher, ich finde das super. Mhm. Gleichzeitig kommt es dann aber manchmal so ein bisschen unverhofft, beziehungsweise thematisch passt es dann manchmal gar nicht da so rein und man denkt, ich habe aber jetzt nur noch irgendwie 5 Stunden Unterricht, muss da vielleicht noch irgendeine Prüfung abnehmen und dann kommt irgendeine Studie, die vielleicht gar nicht thematisch, ne, was damit zu tun hat. Absolut. Und dann ist es einfach super schwierig. Ja. Und kommt eben noch obendrauf bei all den anderen Dingen, die wir zu erledigen haben. Deswegen, ist es für alle Beteiligten, aber das hast du ja auch schon gesagt, für alle Beteiligten so ein bisschen schwierig.
Es ist erstmal eine Herausforderung für alle. Ne? Ich versuche, also mein Credo ist eigentlich immer zu gucken, das habe ich eben auch, ne? Heute meinen Studierenden, die ja jetzt seit Februar im Praxissemester, die sind seit Anfang September in der Schule, jetzt heute waren sie in der ersten Sitzung, weil das Semester heute oder jetzt am Montag gestartet ist. Und ich habe heute, also ich habe den Satz bestimmt 20 Mal wiederholt, sprecht so früh wie es geht mit der Schule, ne? Sprecht mit der Schule auch ab, was ihr machen wollt, was auch die Schule vielleicht interessiert. Mir ist schon wichtig, dass die Studierenden etwas erforschen, was ihnen selbst auch einen Erkenntnisgewinn bringt. Ja. Aber ich sage immer, sprecht mit der Schule, guckt, was auch die Schule davon haben kann, weil es natürlich ein Riesenunterschied ist, wie du sagst. Wenn die Studierenden zu euch kommen und sagen, so, ich erforsche jetzt hier etwas, wo ihr nichts mit zu tun habt, was ihr nicht braucht, oder ne, wo es vielleicht auch gar keinen inhaltlichen Bezug gibt, ist das natürlich klar blöder, als wenn du jetzt hergehst und sagst, keine Ahnung, also ich hatte jetzt gerade wieder das Beispiel, wir wollen unseren Schulhof verschönern. Mhm. Mach doch mal einen Fragebogen für alle Schülerinnen und Schüler, was sie sich wünschen.
Ja.
Und sofort haben alle was davon. Ja, ne? Also da ist, ich glaube, da ist viel möglich, wenn alle da gut zusammenarbeiten. Ne?
Ja.
Was aber nicht immer so einfach ist, weil wir eben einen riesen Abstand haben. Ne? Wie gesagt, also klar, wir sitzen jetzt hier, sprechen jetzt, ne? Lehrerin zu Uni-Dozent. Das ist ja in den wenigsten Fällen so. Ne?
Ja.
Also viele MentorInnen habe ich kaum Kontakt zu. Und das ist auch schwierig. Ich habe regelmäßig 90 Studierenden, die ich im Praxissemester begleite. Ja. Also Besuche oder so sind, ich meine, ich würde euch auch nur damit belasten, wenn ich davon komme. Aber das ist halt auch eben nicht so praktisch machbar. Ne? Also wir versuchen so gut wie es geht, den Kontakt herzustellen. Und wenn dann Studierende aus meinem Seminar gehen und sich sagen, ja komm, ich mache jetzt erstmal meinen ganzen Unterricht und dann habe ich auch noch eine Unterrichtsberatung mit den ZFSL-KollegInnen, das mache ich erstmal alles und dann mache ich in der letzten Woche, ne, jetzt bin ich zeitlich ungefähr richtig, dann im Januar irgendwann, ne, Ende Januar geht das Semester zu Ende, Und dann kann ich mir immer noch Gedanken machen und dann passiert natürlich sowas. Ne?
Ja,
dann kommt
ja.
man, geht man auf die Schulleitung zu und sagt, ich mache übrigens nächste Woche 3 Interviews oder noch schlimmer, Fragebögen mit ganz vielen Klassen. Und dann sagt der Schulleiter, darüber haben wir nicht gesprochen und schon haben wir den Stress auf
Ja,
allen Seiten.
ja.
Ne?
Was könnten also alle Beteiligten tun, um das Ganze ein wenig besser zu gestalten?
Das ist ja eine gute Frage, ne?
Ja.
Ja. Ich glaube, also tatsächlich die letzten Jahre sage ich immer, das Wichtigste ist, glaube ich, eigentlich das gegenseitige Verständnis füreinander.
Mm.
Also, dass ich ein Verständnis dafür kriege, dass du jetzt nicht darauf gewartet hast, dass ein Student kommt und dir einen Fragebogen unter die Nase hält, ne? Oder also auch mit Unterrichtsversuchen kommt oder was auch immer, ne? Die dir oder euch nicht passen, jetzt ganz platt gesagt, das ist aber gar nicht irgendwie despektierlich gemeint.
Ja, verstehe schon.
Und ich erwarte oder hoffe dann aber eben auch, dass auch die Schule natürlich ein Verständnis dafür hat, okay, da gibt's jetzt ein Praxissemester, da gibt's ganz bestimmte Vorgaben, also die Studierenden müssen forschen, ne? Ich habe schon Studierende stehen vor mir und sagen, Herr Wiethoff, die Schule sagt, ich darf hier gar nicht forschen. Ne? Und also, dass alle so ein bisschen informiert sind zumindest. Ne? Mhm. Also ich habe, wie gesagt, ich habe da ganz großes Verständnis für. Ich habe jeden Tag mit dem Praxissemester zu tun. Ich bin da, koordiniere quasi alles, was mit BIVI zu tun hat. Ich kenne die Prüfungsordnung auswendig. Dass das an der Schule niemand so genau weiß, ist mir auch klar. Ne? Das erwarte ich auch nicht. Aber dass man dann zumindest nachfragt, ne, oder so. Mhm. Also ich gebe allen Studierenden immer, also jetzt eben auch heute wieder, ne, die bekommen von mir ein Infoblatt, was sie digital, ne, aber was sie eben an die Schule weitergeben können,
ja.
Wo alles draufsteht, was sie im Praxissemester machen müssen, was sie jetzt gerade im Begleitforschungsseminar machen müssen, was sie ihren MentorInnen geben können. Da steht auch meine Kontaktadresse drauf, also die könnten auch zu mir Kontakt aufnehmen. Ja, also genau, was ich glaube, was ein Riesen Pfund wäre, wenn wir da alle ein bisschen aufeinander zugehen.
Mhm.
Und nicht, also was mich immer erschreckt, ist, wenn Studierende auch in meine Begleitseminare, wo wir dann ja eben Fälle aus der Praxis uns anschauen und mit Theorie versuchen zu relationieren, zu verzahnen, wenn dann Studierende zu mir sagen und sagen, ja, mein Mentor hat letzte Woche zu mir gesagt, ich soll jetzt mal vergessen, was in der Uni war und jetzt machen wir mal einfach.
Ja, okay.
Und das ist so ein bisschen gefühlt gegeneinander arbeiten. Ne?
Mhm.
Ich kann, wie gesagt, ich bin Praktiker, ich kann verstehen, woher das kommt und es mag auch vielleicht erschreckend sein natürlich, wenn aus der Uni irgendwelche Dinge kommen, die ausprobiert werden sollen und ich mich als Lehrperson da gar nicht mit auskenne oder so,
mhm.
aber ich glaube, man kann das einfach ganz locker für sich selbst nutzen, also wenn ein Student, eine Studentin kommt und irgendeine neue Technik, Methode, weiß ich nicht, mitbringt aus der Uni, warum nicht ausprobieren, ne?
Mhm.
Aber es gibt tatsächlich so Dinge, dass jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe jetzt folgendes Problem, mein Fachdozent in meinem Fach A sagt, ich muss jetzt mal dies und jenes machen und in der Schule sagt mein Mentor, hier wird auf jeden Fall nur Frontalunterricht gemacht. Ne?
Mhm.
Ja, und ich glaube, da brauchen wir alle ein bisschen Verständnis. Also die Uni-Leute müssen sagen, hey, wenn das so ist, dann lass uns das Beste draus machen. Die Schule aber genauso gut auch sagen, okay, was bringst du mit, was können wir machen? So. Ja.
Mhm.
Aber klar, wir sind alle in unserem alltäglichen Stress gebunden, das verstehe ich auch, das geht mir auch nicht anders.
Mhm.
Also ich versuche eben so da verständnisvoll wie möglich zu sein,
ja.
Ne? Und das den Studierenden auch mitzugeben, sie nicht unter Druck zu setzen, zu sagen, ja, aber dann holen sie sofort die Polizei, wenn sie da keine Forschung machen dürfen, sondern ne, dann sage ich, lass uns reden, lass uns ins Gespräch kommen und so weiter. Ich glaube, das ist sehr lange Antwort auf deine kurze Frage, aber ich glaube, das könnte schon etwas sein, was uns da weiterbringt, also in meiner Wahrnehmung.
Mhm.
Also in meiner Wahrnehmung sind die häufigsten Bremsen solche Dinge, ne, dass wir gefühlt gegeneinander arbeiten.
Mhm.
Oder auch, also das, was mich wirklich schockiert hat, war im letzten Semester Begleitseminar, ich frage die Studierenden in der ersten Sitzung so nach ihren Erfahrungen und dann erzählt mir, und es waren mindestens zwei, aber es erzählt jedenfalls ein Student war es, glaube ich, sagt, naja, ich bin an die Schule gekommen und der Mentor, der dann auch gerade erst mitbekommen hat, dass er mein Mentor ist, der hat mich angeguckt, fragend, und hat gesagt, wirklich? Du willst Lehrer werden? Hast du dir das wirklich gut überlegt?
Okay, wow.
Und da verstehe ich jetzt den Fortbildungsauftrag, den ihr als Lehrperson auch ganz klar habt, schon ein bisschen anders.
Ja.
Ne? Ich meine, man muss ja nicht sagen, hey, das ist aber super, du hast ja den besten Job der Welt aus. Also wenn man das ein bisschen anders sieht, kann man auch das ja vermitteln und kann da ja auch gerne drüber sprechen. Also keiner von uns, glaube ich, hat die rosarote Brille auf und sagt, da ist, ne, also an Schule gibt's nichts auszusetzen oder nichts zu verbessern. Das ist an der Uni genauso. Aber mit so einer Haltung dann als Mentor, Mentorin, da, das nervt mich tatsächlich dann irgendwann auch. Ne? Und da denke ich, da fehlt dann wirklich das gegenseitige Verständnis. Also wir haben einen Auftrag, das heißt, wir müssen die Studierenden im Praxissemester begleiten. Das gilt für die Lehrpersonen genauso wie für uns an der Uni, wie fürs ZFSL.
Mhm.
Ja, und ich fände es super, wenn wir dem allen so so gut wie möglich nachkommen, mit gegenseitigem Verständnis. Mhm. Ja.
Hast du nochmal nachgefragt und nachgefragt, so was die Lehrkraft dann so bescheiden daran findet, oder?
Naja, es ging im Grunde darum, wenn ich mich umgucke, haben ja alle Burnout, alle finden es doof, als Lehrer zu arbeiten. Ganz viele Dinge, über die man sich als Lehrer beschweren kann. Mhm. Vielleicht auch zum Teil zu Recht oder. In diese Richtung ging das. Und so nach dem Motto, das weißt du doch auch alles bestimmt. Warum denkst du jetzt, dass Lehrer werden eine gute Idee ist? Mhm. Und dann denke ich, auf der anderen Seite sprechen wir darüber, dass wir viel zu wenig Lehrpersonen haben. Mhm. Also es gibt ja mehrere Dinge, die einen an sowas nerven können. Und das hat mich schon irgendwie irritiert. Klar, ne? Also das ist jetzt genau auch wieder so ein Punkt. Ich merke auch regelmäßig, dass ich natürlich darauf achten muss, die Sicht der Studierenden ist natürlich deren Sicht. Ne? Das ist nicht immer genau so dann an Schule passiert. Ja. Ne? Die nehmen das auch wahr. Aber das ist ja genau der Punkt. Also der Studierende hat es so wahrgenommen und für ihn ist es ja in dem Fall dann erstmal eine wahrgenommene Realität. Und auch, der wird ja irgendwie dann auch was draus ziehen. Also zum Glück der jetzt nicht. Also wir haben wirklich ein schönes Seminar gehabt und der hat sich jetzt davon nicht beirren lassen. Und ist hoffen, also ich habe das jetzt nicht nachverfolgt, aber erstmal jetzt positiv aus dem Semester auch rausgegangen. Ja, aber da war ich das ja, also da habe ich kurz geschluckt. Mhm. Ja.
Ich bekomme das immer mal hier und da mit und habe es auch früher auch selber gedacht. Heute denke ich das nicht mehr selber, aber so dieses, ja, na Uni, das hat ja nichts mit der Praxis zu tun. Ich lerne da Dinge, die ich gar nicht brauche. Wir brauchen mehr Praxis. Ich meine, mit dem Praxissemester und so, das geht ja schon in die Richtung. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch die Wissenschaft und die Theorie. Was antwortest du Studierenden, wenn sie das zu dir sagen?
Also, dass sie die Theorie nicht brauchen, sondern...
Ja, genau, dass sie eigentlich viel mehr in die Praxis gehen wollen und da...
Ja, meine Reaktion darauf ist eigentlich, also es kommt ja häufig dieser Satz so, das machen wir ja intuitiv und die Kollegen machen das ja auch intuitiv, ne? Da passiert irgendeine Unterrichtsstörung als Beispiel, das ist immer mal wieder Thema und da muss man da intuitiv drauf handeln. Man kann ja auch gar nicht in dem Moment dann erst an eine Theorie denken und so weiter. Mhm. Ne? Also ich kenne die Sätze und ich verstehe die auch und meine Reaktion darauf ist immer ganz einfach, wenn ihr aber nicht professionell ausgebildet werdet und euch vor allen Dingen auch nicht wirklich professionelles, also theoretisches Wissen professionell aneignet und das auf Situationen anwendet, immer wieder im Üben, dann wird es irgendwann zu einer Intuition sozusagen, die aber, wir merken das zwar nicht mehr, aber die ja im besten Fall eine gewisse Haltung, ein gewisses Wissen, ein gewisses Können, alles drin hat. Ne? Das fühlt sich dann zwar so an, der Schüler rennt gerade durch die Klasse und ich handle intuitiv, aber im besten Fall handle ich ja nicht irgendwie. Ne? Also ich sage immer, ich schreie den ja nicht an, weil ich gelernt habe, je lauter ich schreie, desto schneller geht er wieder zurück zu seinem Platz, sondern ich habe ja schon irgendwelche, also im besten Fall habe ich schon irgendwelche Konstruktionen im Hinterkopf. Wenn ich ihn jetzt anschreie, hilft es vielleicht kurzfristig, langfristig schlecht für die Beziehung. Ich muss vielleicht anders arbeiten, bestrafen wirkt immer schlechter als belohnen. Also wir haben ja diese ganzen Erkenntnisse und ich glaube, dass viele Lehrpersonen, die viel, viel mehr drin haben, und das ist mein Ansinnen, also dass ich den Studierenden sage, passt auf, jetzt gerade jetzt im Praxissemester und ne, auch auch solange es geht zumindest, guckt, dass ihr euch immer mal wieder zurückzieht auf Theorien oder zumindest, es gibt ja genug Literatur, die jetzt keine reine Ratgeberliteratur, sondern die eben auch viel an Theorie-Praxis-Verzahnung, Relationierung schon mitbringt. Warum nicht zwischendurch da mal reinschauen? Ne? Ich habe tatsächlich im letzten Semester war das auch eine Frage von einem Studierenden, der meinte, ja, wir sprechen jetzt die ganze Zeit drüber und finden das auch sinnvoll, dass wir uns jetzt hier fortbilden, dass wir uns hier Theorien anschauen, die anwenden. Aber wie lange ungefähr muss ich das denn machen? Ne? Also er wollte jetzt von mir hören, muss ich mich jetzt 10 Jahre noch weiterbilden? Ja. Wann kann ich damit aufhören? Ne? Ja, und da war natürlich meine Antwort, wenn es geht, etwas länger als jetzt nur 10 Jahre, sondern ich würde erstmal von lebenslangem Lernen ausgehen. Ja. Aber genau, also ich finde, dass diese Einstellung, naja, wir handeln ja aus der Praxis heraus, wir wissen irgendwann, was gut funktioniert und was nicht. Und der Gegenspieler, wir sind jetzt an der Uni und hier kommen sie mit irgendwelchen Theorien, die nicht anwendbar sind. Ich halte das für keine Gegensätze, sondern für ein Kontinuum, was eben startet, damit es sich mir erstmal, und deswegen finde ich den Aufbau auch ganz gut, auch dass wir immer noch ein akademisches Studium haben und nicht eine duale Ausbildung oder so zum Lehrer, zur Lehrerin, sondern dass wir sagen, wir gucken uns erstmal viele Theorien an, dann versuchen wir sie so gut wie möglich, natürlich exemplarisch, ne, aber dann im Praxissemester auszuprobieren. Genau, und dann geht's langsam eben, dann kommen die Studierenden da eben nochmal zurück, machen noch 1-2 Semester, schreiben ihre Abschlussarbeit. ja, gehen dann ins Referendariat und natürlich kommen sie dann immer mehr in die Praxis, aber haben hoffentlich irgendwie, um mal das blöde Bild zu nutzen, einen Rucksack auf, wo dann aber auch Dinge drin sind, die sie dann irgendwann intuitiv umsetzen. Mhm. Ne? Also ich würde zum Beispiel intuitiv niemanden laut anschreien, auch wenn ich ärgerlich würde in einem Seminar, weil das für mich mit bestimmten Werten, die ich aber eben ja irgendwie in meine Intuition schon längst eingearbeitet habe, weil ich die in Beratungsausbildung oder ne, im Studium, also ich bin Diplompädagoge von Haus aus, da habe ich mich ja professionalisiert und ich agiere, genau, also im besten Fall immer irgendwie fundiert. Und ich sage auch immer, dass auch das war noch heute Thema, es hat auch einfach einen riesen Vorteil, wenn man irgendwie es grundsätzlich fundieren kann, weil spätestens, wenn ein Elternteil kommt und sagt, warum haben Sie heute meinen Sohn so angeschrien, muss ich ja irgendeine Antwort haben. Also ich kann ja nicht sagen, also klar, ich kann einmal sagen, ich bin da total durchgetickt, tut mir total leid, habe mich auch schon bei ihm entschuldigt, kommt nicht mehr vor und so weiter. Dann habe ich das zumindest schon mal reflektiert, aber im besten Fall habe ich ja irgendeine Antwort auf die Frage, warum haben Sie denn heute so oder so gehandelt? Mhm. Alleine deshalb finde ich diese Professionalisierung mit irgendwelchen, jetzt mal ganz platt gesagt, irgendwelchen ja Hintergrundinformationen, Theorien, Empirie, ne? Also Hattie ist so ein Beispiel, was man ja auch nutzen kann, wichtig und steht für mich nicht im Gegensatz. Mhm. Ne? Also genau, ja.
Mein Eindruck ist, das geht aber, je älter oder je länger man in dem Beruf ist, geht es immer mehr auch verloren, ne? So, also Transfer. Was könnten wir tun als Lehrkräfte, um dass das nicht verloren geht?
Also eine ganz platte und natürlich jetzt schön aufs Praxissemester bezogene Antwort wäre natürlich, naja, holt euch Praxissemesterstudierende so viel wie es geht in eure Seminare. Sagt denen, bringt mir so viel neumodisches Zeug mit, was ihr nur finden könnt. So, ne? Oder also in meinem Seminar, ich mache eben bildungswissenschaftliche Seminare, da machen wir keine Stundenplanung oder sowas, sondern da gucken wir uns bestimmte Fälle an und überlegen, wie hätte man da erziehungswissenschaftlich jetzt anders agieren können. Ne? Also Klassiker sind sowas wie Unterrichtsstörungen immer wieder, ne? Oder eben fehlende Motivation oder. Und dann gucken wir uns, also wählen wir eine Theorie aus und wenden die dann eben auf die Fälle an, gucken, wie lässt sich das anwenden, wie bringt mir das was. Und da bin ich immer sehr froh, wenn Studierende auch am Ende rausgehen und eben sagen, das hat mir aber jetzt irgendwie nochmal eine neue Perspektive gegeben. Und diese Perspektiven könnte ich mir ja als Lehrer, also ne, könntest du dir als Lehrerin quasi jetzt ja auch reinholen. Ne? Mhm. Also zu sagen, ey, lass uns heute Nachmittag mal hinsetzen und ich erzähle dir nicht, wie deine Stunde war, sondern du erzählst mir, was ihr an meinem Unterricht so besprochen habt in der Uni oder so. Ne? Mhm. Genau. Also das auf jeden Fall. Klar, auch das ist jetzt aber der alte Hut, ne, Fortbildung und so weiter. Ja, und aber auch da ist natürlich klar, wenn man es nicht muss, ist es immer schwer, sich da ne, darüber zu hieven. Ich arbeite zwischendurch auch in der Lehrerfortbildung, hatte ich auch letzte Woche erst wieder einen Zweitäger. Da saßen ganz viele, die sich eben weiterbilden wollten, ne? Die dann einfach nochmal neue Aspekte mitnehmen, auch einfach alte nochmal neu reflektieren, weil das finde ich auch so wichtig. Ich glaube gar nicht, dass der Hauptpunkt ist, wir müssen immer nochmal was Neues raufschaffen oder so. Sondern ich finde einfach wichtig, dass wir die Dinge, die wir tun, reflektieren. Also haben wir einen guten Grund dafür, die Dinge immer noch so zu tun, wie wir es vor 10 Jahren gemacht haben? Oder gibt es irgendwo einen Ansatz, wo ich etwas besser machen kann? Ich glaube, man kann auch einen guten Unterricht machen, 10 Jahre lang, in dem sich erstmal nichts ändert, der aber dann 10 Jahre auch ruhig gut bleibt. Mhm. Aber ich glaube, es schadet auch nichts, die Ohren zu spitzen, wenn ein Studierender kommt und sagt, ich habe heute irgendein Motivationsmodell mir angeschaut, oder das ist jetzt schon wieder sehr abstrakt, ne? Aber ich habe jetzt mal hier einen Unterricht vorbereitet, so wie mein Dozierender mir das hier erläutert hat, und kann ich das mal ausprobieren und dann eben nicht zu sagen, nee, wir machen hier nur Frontalunterricht, als jetzt das ganz extreme Beispiel, ne? Ja, ganz extreme platte Beispiel. Aber ja, aber also warum nicht? Ich glaube, so einfach könnte das gehen. Und ich kenne eben Lehrerinnen und Lehrer, also die als MentorInnen arbeiten, die sagen, ich bin richtig traurig, dass ich die letzten Male jetzt kein Praxissemesterstudium abbekommen habe, weil ich immer was mitnehme davon. Ja. Und ich kenne andere, die sagen, Gottes Willen, ne, ich bin gerade erst ein Referendar los, jetzt bitte nicht noch hier direkt wieder ein Praxissemesterstudent. Und klar, abgesehen davon, dass es ja fast an Arbeitsverweigerung grenzt, aber ich glaube wirklich, dass man da viel rausnehmen kann. Mhm. Aber das kannst du vermutlich besser beantworten als ich.
Ja,
ne?
Definitiv. Also auf jeden Fall nimmt man da sehr, sehr viel mit. Gleichzeitig ist es einfach ein höherer Arbeitsaufwand. Und weil man dann ja auch irgendwie noch irgendwas ausfüllen muss, irgendwelche Dinge schreiben muss, irgendwie seinen Unterricht umstellen muss, sich die Zeit nimmt, um zu reflektieren und so weiter und so fort. Ne? Also jede Stunde dann nochmal durchzusprechen, jede Stunde vorher nochmal. Und das ist einfach ein Mehraufwand, der dann für einige einfach auch zu viel, also auch überhaupt nicht bewertend, also ne, negativ bewertend, sondern einfach noch oben drauf kommt.
Genau, ganz genau.
Ja.
Und da sind wir ja vermutlich bei diesem Grundsatzproblem, dass dass ihr ja auch nicht die Zeit irgendwo rumliegen habt. Ne? Also es ist ja auch ohne Praxissemester studieren oder Referendar habt ihr schon genug zu tun und du langweilst dich nicht. Gerade wenn ich jetzt noch komme und sage, hier bilde ich mal noch fort und so nebenbei oder lies mal noch ein Buch am Wochenende. Genau, klar. Also und das verstehe ich auch total. Also deswegen es schlagen wirklich immer zwei Herzen in meiner Brust, wenn ich so eine Story mitkriege, ne, dass jemand sagt, jetzt nerv mich nicht hier mit neuen Sachen, mach mal hier das, was ich dir hier hinlege. Und Feedback gibt's auch nicht. Das nervt mich aus der Perspektive. Ich fände es aber gut, wenn ihr ein reflektierendes Gespräch machen würdet und wenn man auch offen rangeht und nicht nur Kritik da abkriegt. Ich verstehe auch ganz genau das, was du gerade sagst, ne, weil es mir ja auch genauso selber geht. Also ich merke auch, ich möchte am liebsten auch allen helfen und ich muss aber darauf achten, dass ich das nicht, weil das auch nicht gut geht, ne, ewig. Ja. Deshalb müssen wir natürlich alle irgendwie haushalten. Und genau, da zeigt sich natürlich auch, dass wir alleine auch jetzt nicht alles wuppen können, ne, sondern da ein bisschen mehr Rücksicht auch von, keine Ahnung, Bildungspolitik oder dann innerhalb von Schulen. Da gibt's ja auch sehr verschiedene Herangehensweisen, ne? Also welche Freiheiten habe ich dadurch, wenn ich mit einem Praxissemester Studierenden gemeinsam arbeite oder. Ja. Ja, aber ich glaube, die richtige oder falsche Antwort gibt es da nicht. Ne? Das hat ja alleine auch schon, ich glaube, es macht ja schon einen Riesenunterschied, wenn du jetzt jemanden als Mentorin beispielsweise zugewiesen bekommst. So läuft es ja vermutlich meistens, ne? Mhm. Wenn man in Mentoring-Literatur guckt, dann weiß man, naja, da muss eigentlich ein Matching-Prozess passieren, ne? Also muss eigentlich ein Mentoring-Couple sein, was gut zusammenpasst. Und da kann ja keiner was dafür, wenn es nicht so gut zusammenpasst. Ja. Und dann ist es sofort doppelt so viel Arbeit, als wenn man quasi einen Blick schon ein halbes Feedback gegeben hat, ne?
Ja.
Also so denke ich das jetzt.
Und dann ist gefühlt die Zeit auch sehr kurz, obwohl sie ja eigentlich schon eine längere Zeit ist, aber irgendwie lernt man sich dann kennen und dann hat man aber natürlich seine ganzen anderen Dinge, die man noch zu erledigen hat und dann ist dann die Zeit auch schon wieder vorbei und man hat das Gefühl, ne, und wir hätten noch viel mehr auch voneinander lernen können, beidseitig, aber die Zeit ist nicht mehr da.
Ja, ja.
Und dann gibt's ja auch, was mir gerade noch eingefallen ist, so Deadlines, die dann hätte die Deadline jetzt noch ein paar Monate länger, hätten wir noch dran arbeiten können, dann wäre das vielleicht anders gelaufen als, ja, aber jetzt am 1. Februar ist jetzt wieder Schluss. Ciao, bis dahin muss jetzt das und das passiert sein. Es ist hochkomplex, ne? Also
absolut. Und mit ganz vielen Jobs, das meinte ich auch vorhin schon, die Studierenden eben auch machen müssen.
Ja.
Ne? Also ich habe ihnen jetzt heute erzählt, was sie alles machen müssen, um zu forschen.
Ja.
Und es sind am Ende auch nur, jetzt haben wir Oktober, ne? Im Januar muss alles stehen quasi. Ganz genau. Und das kommt dann oben drauf. Und genauso wie wir gerade miteinander reden, und wir sind jetzt schon ein bisschen länger im Job und haben irgendwie Routinen, mit denen wir agieren können. Die Studierenden sind jetzt vielleicht, die sind nicht das erste Mal in der Schule, die haben schon andere Praktika gemacht, aber wirklich so einen langen Zeitraum und täglich und wirklich auch Unterrichtsverantwortung, das ist wirklich das erste Mal. Ne?
Ja.
Und klar, dass das nicht nur, wie ich es gerade so schön gezeichnet habe, naja, lass die mal kommen und dann lernen von denen, dass das nicht so trivial ist, ist vollkommen klar. Ne?
Ja. Jetzt hast du eben nochmal von Unterrichtsstörungen mehrmals gesprochen. Jetzt bin ich interessiert. Was muss ich tun?
Naja, mein Seminar kommt, ist ja ganz klar.
Ist klar, ja. Und wann findet es statt?
Was muss ich tun, ja. Ja.
Oder kannst du mal irgendwie ein Beispiel oder so?
Also da müsste ich jetzt sehr weit ausholen. Ja. Aber das, was ich mit den Studierenden mache, also es gibt ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, Klassiker. Ne? Also Classroom Management ist ja in aller Munde und ist so das Allheilmittel, tatsächlich auch nachgewiesenermaßen ein gutes Mittel, um so präventiv wirksam wie möglich zu sein. Und genau, ne, also da nicken auch immer alle sofort, das kennen viele. Was ich in meinen Seminaren, ich mache tatsächlich dann zum Praxissemester so Workshops, in dem Studierende aus dem Praxissemester dann drin sitzen. Zwischendrin, was ich versuche, ist, den Blick auf Unterrichtsstörungen zu verändern.
Mhm.
Und zwar, also ich komme ja so ein bisschen aus einer systemischen Ecke und versuche diesen Blick, also zum Beispiel einen schülerzentrierten Blick, also soll heißen, wenn ich Unterrichtsstörungen so wahrnehme, dass eben, ich sage es jetzt mal ganz böse und ganz übertrieben, die Schüler nerven mich mit irgendwas, dann ist es der Unterricht gestört. Das kann man so sehen, aber es ist natürlich eine sehr Also sehr klare Einbahnstraße. Ne? Wir haben ganz klaren Schuldigen. Unterrichtsstörungen sind sehr negativ besetzt. Es sind sehr viele Emotionalitäten auch mit dabei. Wenn mein Unterricht gestört ist, das ist dann eine etwas andere Sichtweise schon. Da sind wir bei Disziplin. Also wenn ich es nicht schaffe, die Disziplin zu halten, dann bin ich vielleicht auch ein schlechter Lehrer. Also da laufen ganz häufig sehr viel negative Gefühle mit. Und ich versuche in den Seminaren einen anderen Blick darauf zu vermitteln, will ich gar nicht sagen, sondern mit den Studierenden gemeinsam mal verschiedene Perspektiven einzuholen. Nämlich, was passiert denn, wenn wir sagen, Unterrichtsstörungen sind erstmal sind ja Unterrichtsstörungen eben keine, ne, der Schüler hat was gemacht und, sondern man kann das unterschiedlich definieren. Aber ich würde es immer erstmal vom Lernprozess her definieren. Also sprich, nehmen wir nochmal das Beispiel, was ich vorhin hatte. Der Schüler rennt hinten von links nach rechts durchs Bild, weil er irgendwas holen muss. Stört aber eigentlich den Lernprozess gar nicht. Im Gegenteil, wenn er sitzen bleiben würde und sich nicht seinen Zettel von irgendwo holen würde, könnte er seinen Lernprozess nicht weiter fortführen. Das heißt, in dem Moment könnte ich ja einfach sagen, super, dass er sich das holt. Verstößt zwar gegen eine Regel. Drei haben sich auch umgeguckt, weil er rennt. Aber warum muss ich mich aufregen? Ich mache jetzt einfach erstmal weiter. Also Unterrichtsstörung als diese Systemiker würden jetzt sagen, Symptom, ne? Als Symptom zu sehen, als ein Feedback von den Schülerinnen und Schülern, ich brauche gerade irgendetwas anderes. Mhm. Und wenn jetzt Schülerinnen und Schüler nicht aufpassen, sondern irgendwas anderes machen, kann ich ja bei mir erstmal anfangen. Also kann ich gerade was verändern. Frage ich die Schülerin vielleicht mal, was los ist. Also anstatt zu sagen, ihr habt gegen eine Regel verstoßen und dann dieses reine, ne, ich zeige jetzt gerade mit meinem Finger hier so rum, dieses reine Du, sondern das einfach mal andersrum zu nehmen und sagen, hey, wenn hier eine Störung ist, dann wird das ja irgendeinen Grund haben. Ne? Und Ruth Kohn in der TZI, die hat gesagt, Störungen haben Vorrang. Und diesen Satz finde ich immer noch sehr wichtig, nämlich wenn ich so eine Unterrichtsstörung erstmal als Signal sehe, dass irgendwas nicht passt, dann kann ich zumindest schon mal anders drauf gucken. Jetzt kann man, ne, wenn man mir zuhört, wahrscheinlich auch sofort sagen, ja, der hat gut reden, der hat damit allen nichts zu tun. Und natürlich, das löst natürlich nicht alle Probleme. Ne? Ich war letzte Woche 2 Tage mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus Schule zusammen und ich habe mir viele Dinge angehört von wirklich auch Verhaltensauffälligkeiten, wo jetzt auch, ne, wo man nicht einfach nur sagen kann, naja, mein Unterricht war langweilig, deswegen passiert gerade etwas, sondern wo natürlich auch ganz andere Verhaltensweisen noch eine Rolle spielen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass so ein grundsätzlicher Shift der Wahrnehmung mich da schon mal anders drauf gucken lässt. Und ich glaube auch schon mal so ein Deckel oben von 10, 20, 30% an Störungen, über die ich mich vielleicht jetzt ärgern könnte, schon mal wegnimmt und vielleicht was Gutes draus macht. Also auch da können wir ja lernen. Ne? Also im besten Fall sind Rückmeldungen ja eine gute Sache.
Also im Grunde auch wieder Thema Haltung, ne? Also wie gehe ich überhaupt erstmal grundsätzlich?
Ganz genau, ja, ganz genau.
Das ist so Meta.
Ganz genau. Also die Frage, jetzt mal ganz plump, welches Menschenbild, welche Haltung dem Menschen gegenüber habe ich. Ne? Und natürlich ist es was anderes, wenn ich sage, ich habe ein ganz klar reguliertes Bild von meinem Unterricht, ich brauche klare Regeln und die Schülerinnen und Schüler haben sich daran zu halten. Oder ob ich eben rangehe und sage, naja, wir sind alle Lebewesen, wir sind jetzt zusammen hier in einer Interaktionssituation. Keiner von uns ist freiwillig hier, das muss man auch immer erstmal sagen, ne? Und wie machen wir jetzt das Beste draus? Ja. Also wenn ich auch mit so einer Frage an Schülerinnen und Schüler gehe, passieren, glaube ich, ganz andere Dinge, als wenn ich hergehe und sage, hier, das sind meine Regeln, jetzt mein ganz dürfsten Fall, jetzt haltet euch dran oder sonst werde ich laut, ne? Oder so, ja. Ja, genau. Und an dieser Haltung, an dieser Sichtweise, da versuche ich mit Studierenden ein bisschen dran zu arbeiten und da ist dann tatsächlich auch häufig so dieses, okay, ne? Also nochmal spannende neue Sichtweise, weil ich jetzt so noch nicht drauf geguckt habe. Genau, wobei ja diese, eingangs habe ich ja gesagt, Prävention und Classroom Management in aller Munde, geht ja im Grunde in genauso eine Richtung auch. Also in die Richtung, es bringt eigentlich kaum was, ne? Das ist auch im Grunde nachgewiesen. Wenn ich eben reagiere und im besten Fall dann noch irgendwie emotional, wenn eine Unterrichtsstörung da ist, sondern eigentlich muss ich vor allem dafür erstmal sorgen, dass ich eine gute Atmosphäre habe, dass ich eine gute Beziehungsebene habe, was alles dazugehört und dann so wenig wie möglich zur Unterrichtsstörung kommt. Ne? Genau. Ja, und eben meine Involviertheit, ne, da sind wir beim Systemischen, also dass ich mir immer klar mache, ich bin immer in Regelkreisen mit meinen Schülerinnen und Schülern. Also so wie ich reagiere, also ne, das Klassische, wenn ich in den Wald reinrufe, genauso kommt's raus, dass ich mir dessen immer auch bewusst bin. Und dass selbst wenn ich mir jetzt nach ganz langer Analyse klar geworden bin, ich habe da, also es ist jetzt wirklich irgendein Schüler, der irgendwas ganz anderes mitgebracht hat und deshalb irgendwie jetzt gerade den Unterricht stört, trotzdem ist ganz wichtig, wie ich reagiere. Ne? Und alleine, wenn ich wenn ich in die Klasse komme und mit diesen, ich sag meinen Studierenden immer als Beispiel von diesen Regelkreisen, oder ich frage sie besser gesagt, wie war das, als sie an ihre Schule gekommen sind? Sind sie gewarnt worden vor einer schlimmsten Klasse an der Schule? Und mindestens in 60-70% der Gesichter sehe ich ein Lächeln, ne? Oder manchmal frage ich auch ab. Das heißt, wirklich viele kriegen diese Warnung, ne? Oh, wenn du in die, was ich nicht, 6E gehst, da sei vorsichtig. Ja. Und meine Hypothese ist, das ist gefährlich. Und es gibt auch immer, und das finde ich sehr schön, dann Studierende, die sagen, ja, ich bin gewarnt worden, aber ich war vorher schon in der Klasse drin gewesen. Und ich sage dann, warum? Das war ganz nett bei denen.
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, wichtig, mit welcher Haltung, mit welcher Voreinstellung gehe ich ran. Bin ich vorher schon genervt von denen, bevor ich überhaupt losgegangen bin? So.
Ja. Kenne ich auch. Gehe ich aber jetzt nicht weiter.
Ja, dann würden wir uns vermutlich jetzt auch festquatschen oder vielleicht sogar irgendwann.
Eine wichtige Frage, das ist jetzt aber wirklich für mich auch nochmal interessant, weil ich habe auch mit Schülerinnen und Schülern aus Zugewanderten aus verschiedenen Ländern zu tun. Und ich frage mich immer, wie schaffe ich es, ohne ja eigentlich sprachlich irgendwie vernünftig diese Unterrichtsstörung besprechen zu können, da einen Weg rauszufinden. Manchmal gelingt es mir ganz gut, manchmal gelingt es mir nicht gut. Mhm. Und wie mache ich das, wenn ich Kinder habe, die wirklich kein Wort Deutsch sprechen und ich jetzt aber irgendwie ja mit denen arbeiten muss und sie auch den Unterricht stören und wie kommen wir da gemeinsam gut raus?
Jetzt abgesehen davon, dass es eine schwere Frage ist, würde ich als systemischer Berater jetzt erstmal zurückfragen. Du hast gerade gesagt, manchmal gelingt es dir. Also was genau tust du denn, damit es gelingt? Ne? Aber ja, also erstmal ist das natürlich eine total schwierige Situation, weil ja auch, und das ist immer eine schwierige Situation, wenn verschiedene Kulturen tatsächlich auch aufeinander prallen. Ne? Ja. Also wenn, also mein erster Ansatz wäre natürlich, und das steht auch in jedem Classroom-Management-Buch drin, ja klar, also nonverbal können wir eine ganze Menge machen. Und meistens ist nonverbal ja ohnehin besser, weil wir damit nicht sofort die ganze andere Klasse auch noch aufmerksam machen oder so. Das heißt, klar, ich würde auch da darauf hinweisen, Beziehungsebene aufbauen läuft in der Regel ohne Sprache. Also positive Beziehungsebene aufbauen läuft ohne, kann gut ohne Sprache laufen, muss auch, eine ganze Menge davon muss so jedenfalls über Nonverbales laufen. Die besten Interventionen bei Störungen sind ja eigentlich die, die ich tatsächlich nonverbal tätige, ne, wo ich also jemandem zeige, ey du, ich habe das gesehen, lass mal leise weitermachen oder ne, das funktioniert jetzt in deinem Fall nicht, dass man irgendwie sagt, also das wäre dann auch schon wieder verbal, ne, drauf eingehen und sagen, hey, wie können wir das anders machen? Mhm. Von daher, also ich, wie sagt man so schön neudeutsch, ich fühle auf jeden Fall erstmal deine Hilflosigkeit da, würde versuchen, das tatsächlich wirklich viel auf, wirklich versuchen über die Beziehungsaufbau und das ist körpersprachlich ja total wichtig, eben auch sich gerade nicht, also da sind wir wieder dabei, ne, also sich gerade nicht hinstellen und zu sagen, boah, jetzt bist du mir wirklich schon eine halbe Stunde hier auf den Keks gegangen, ne, und dann mache ich mich groß vor den Schüler, mach den klein und so weiter, sondern dass ich eben teilweise im wahrsten Sinne des Wortes auch auf Augenhöhe gehe, Kontakt aufbaue und, ne. So. War da jetzt schon was bei für dich?
Ja, also letztendlich würde ich jetzt überall einen Haken hintermachen. Mhm. Versuche ich schon. Und es ist einfach manchmal wahnsinnig schwierig. Und es ist aber auch interessant, wie, auch wenn ich dann einfach auf Deutsch plapper und plapper und plapper, haben die es auch schon irgendwie verstanden, obwohl sie es nicht verstanden haben. Von daher, dieses Nonverbale ist schon ganz gut. Und Beziehungsarbeit, klar, ne, mit verschiedene Dinge, mit denen erleben und machen Interesse zeigen, das funktioniert alles. Aber manchmal ist da einfach, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, eine Hilflosigkeit. Und dann muss man irgendwie versuchen, sich zu verständigen und das dann auf eine andere Art und Weise zu lösen, indem man eben Übersetzer nutzt und so weiter. Ja, es ist einfach sehr anstrengend, beziehungsweise hochkomplex und gleichzeitig aber auch sehr spannend, weil man da nochmal wirklich richtig krass mit seiner Persönlichkeit und auch mit Mimik, Gestik und so arbeiten muss und so. Und das ist, spannend.
Ich habe da größten Respekt vor, ne, weil ich meine, man merkt es auch, ja, also ich meine, allein der Grund, dass du einen Podcast machst, hat ja damit zu tun, dass du gerne redest. Also wir reden alle gerne, ne? Es ist unser Job zu reden und wie wir plötzlich eingeschränkt sind, wenn uns das nicht mehr weiterhilft.
Ja, genau.
Ne? Aber gerade das finde ich auch ein schönes Beispiel, oder daran wird nochmal deutlich, wie viel wir auch wirklich einfach über Körpersprache und über ein freundliches Ankommen oder so schon regeln können. Ja. Und was es für ein Unterschied ist, ob wir übelst gelaunt in den Klassenraum kommen oder halt einfach freundlich. Und die Leute auch, also ich kann auch, selbst wenn es tatsächlich eine Ermahnung ist, kann ich die auch freundlich rüberbringen, ne? Oder kann das deutlich machen, ja.
Ja.
Ja, aber genau, also bei allem, was ich erzähle, ne, ich weiß, dass wir, also ich glaube, dass, sagen wir mal erstmal so vorsichtig, ne, dass man damit eine Menge lösen kann, aber selbstverständlich nicht alles, ne? Und es ist immer wieder, und da sind wir wieder bei Haltung, was mir am wichtigsten ist, bei professionellem, bei professionellem Handeln in der Praxis und auch gerade eben bei der Haltung, die dem zugrunde liegen muss oder sollte, dass wir niemals jetzt das richtige Handeln haben, dass ein Verhalten, was heute bei dir geholfen hat, in der Klasse, morgen kann das nicht mehr gut funktionieren und ich mich einfach immer wieder reflektieren muss. Ich habe heute den Schüler angelächelt, da war plötzlich Ruhe im Karton, vielleicht mache ich das morgen nochmal. Und wenn es morgen nicht funktioniert, muss ich nochmal neu reflektieren. Also ich glaube, es gibt leider, oder du hast gerade so schön gesagt, spannenderweise ja auch, also ich finde es spannend, dass ich heute Morgen in mein Seminar gegangen bin und obwohl ich das Seminar sehr ähnlich so letztes Semester auch gemacht habe, ist es ja trotzdem eine andere Gruppe. Es ist immer wieder was Neues. Ich finde das herausfordernd, anstrengend, aber auch immer wieder toll. Und spannend, ne? Und genau, also gerade, ne, nochmal kurz zu den Unterrichtsstörungen, das sind ja eben gerade Dinge, an denen sich so die Situationen brechen und die dann einfach zu nutzen und selber was davon zu lernen, im Umgang auch ein bisschen sich auszuprobieren, was kann ich jetzt tun, damit das besser wird, aber wir sind nun mal alles Menschen, also ich habe mir sagen lassen, LehrerInnen auch, ja. Und ja, das ist eine Interaktion. Das ist eine wahnsinnig anstrengende Situation. Das ist ja vielen Außenstehenden, die sich über Lehrerinnen und Lehrer beschweren, gar nicht so klar, wie anstrengend einfach eine Dreiviertelstunde Interaktions- und Beziehungsarbeit ist, ne? Und deswegen erklärt sich auch gut, warum man das nicht unbedingt machen will, warum man lieber vorne steht und eine Stunde was erzählt und gerne möchte, dass alle ruhig sind. Aber das sind nun mal leider nicht die Situationen, ne? Und je mehr da sitzen, desto anstrengender wird es. Und wenn sie dann deine Sprache nicht sprechen, klar. Wie gesagt, also ich ziehe da meinen Hut vor. Und das, was ich gesagt habe, ist erstmal das, was ich hilfloserweise
denke. Ja, ich finde es schon mal für mich auch nochmal so dieses, mir bewusst zu machen, dass, was du schon sagst, ich mache ganz viel über Sprache und auch über Ironie und Witze und ne, solche Sachen. Und das kann ich da halt nicht so richtig machen. Und dann ist es einfach manchmal anstrengend und noch viel anstrengender als, ich nenne jetzt mal regulären Unterricht, wo ich das machen kann, weil ich da einfach dann noch mehr gefordert bin. So und
Ja, ich kenne das total. Also es ist einfach unser Verhaltensrepertoire. Ne? Wir wissen genau, wie wir in einer komischen Situation, zum Beispiel mit Ironie, da sind wir uns ja auch sehr ähnlich, ne? Gut agieren können und dann sind wir aus einer Situation raus, alle haben einmal gelacht und dann geht's weiter.
Ja,
wenn der Gag schlecht rüberkommt, großes Problem im Zweifel sogar, ne?
Genau. Ja, genau. jetzt mal weg von den Unterrichtsstörungen. Ich weiß damals noch, dass ich mich in der Uni total darüber geärgert habe. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen provokativ, aber dass mir Menschen erzählt haben, wie ich in Schule agieren soll und wie ich unterrichten soll, die keine LehrerInnen sind, nicht diese Ausbildung gemacht haben und auch nie selber in Schule unterrichtet haben. Wenn dir jemand
so ich zum Beispiel,
wie
meinst
du
jetzt, ne?
Zum Beispiel. Mhm. Wenn ihr jetzt
geht der jetzt doch so schnell vorbei, der Podcast? Ich muss auch los jetzt.
Nein, ich finde das ja ganz, wie komme ich jetzt, nein. Aber wie, also, was antwortest du darauf, wenn dir jemand sagt, oder dir diesen Vorwurf machst, du hast doch eigentlich keine Ahnung.
Also, ich habe da verschiedene Perspektiven drauf. Ja. Einmal, also ich, wie gesagt, ich bin Diplompädagoge, ich habe aber sehr viel in der Erwachsenenbildung und ich habe auch tatsächlich in Maßnahmen gearbeitet, in denen Jugendliche auf eine Ausbildung vorbereitet wurden, die zwar einen Schulabschluss hatten, aber keine Ausbildungsstelle bekommen haben. Ne? Das heißt, da saß eine Gruppe von 16- bis 24-Jährige und die habe ich unter anderem in Mathe zum Beispiel unterrichtet. Also es ist nicht so, dass ich jetzt diese Zielgruppen nicht komplett nicht kennen würde.
Ja, und du
unterrichtest
ja auch permanent in der Uni. Also ich meine...
Genau, ne? Davon ganz ab. Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen was anderes ist. Ja, ne? Wobei ich tatsächlich, das ist ganz lustig, ich habe immer gesagt, ich habe Erwachsenenbildung studiert, weil ich gerne mit Menschen arbeiten möchte, die frei will ich da sitzen.
Ja.
Geht so. In der Uni. Aber natürlich ein bisschen mehr. Ne? Also es ist schon eine andere Zielgruppe mit ganz anderen Problemen. Aber also wenn du mir jetzt sagst, naja, was willst du mir von Schule erzählen? Ich habe es ja vorhin auch schon ein paar Mal gesagt. Also ich kann natürlich aus der theoretischen Perspektive drauf gucken. Ich kann natürlich mir entsprechende Empirie anschauen. Also das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich immer mal wieder Fortbildungen mache, ne? Also ich habe, wie gesagt, letzte Woche ein paar LehrerInnen und Schulleitungen fortgebildet zum Thema Beratung. Und das waren wirklich ein Zweitäger, an dem wir sehr lange zusammen waren. Und da nehme ich auch wahnsinnig viel mit, was so deren Fragen und Themen sind, ne? Und dann gucke ich plötzlich nach so einem Zweitäger wieder komplett anders auf Inklusion und fange auch wieder an zu reflektieren und so weiter. Der zweite Punkt ist aber, dass ich glaube, es auch hilfreich sein kann, wenn mal jemand kommt, der gar nicht so sehr in diesem System drin hängt. Ne? Also wir sagen ja immer, man soll nicht ins System fallen. Also sprich, ich kann dich besser beraten, wenn ich nicht zum System gehöre. Und ich glaube, das gilt auch dafür. Also klar, ne, ich kann mich da hinstellen und kann sagen, passt auf, Leute, stellt euch nicht so an. Haltung verändern und schon wird alles gut. Und dann glaubt es mir keiner und dann gehen wir auseinander und keiner hat was davon gehabt. Aber ich glaube schon, dass ich durch diese Sicht, also dass ich quasi so drauf gucke, so stellt euch mal alle nicht so an, lasst uns doch mal kurz folgende Perspektive ausprobieren, dass das helfen kann. Ne? Also genau, ich meine, mein Job ist es da, wie vorhin schon gesagt, natürlich irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse weiterzugeben, die irgendwie anzuwenden, die haben wir ja ohnehin. Ne? Und natürlich ist dieser große Gap da zwischen also zumindest erstmal offensichtlich zwischen jetzt der Wissenschaft, wenn man so will, und jetzt der Schule und was auch tatsächlich dann in der Praxis in der Schule passiert. Aber wie gesagt, ich glaube, an vielen Stellen kann ich mich reinversetzen und an anderen Stellen. Also ich mache vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Ich habe regelmäßig Kolleginnen und Kollegen oder ich arbeite auch regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die zum Beispiel Abgeordnete Lehrerinnen und Lehrer sind. Ne? Und ich finde das gut, deswegen holen wir die auch immer wieder ja in die Uni, in Anführungsstrichen, ne? Weil da ja auch genau das passieren soll. Also die kommen in die Uni, bringen was aus der Praxis mit und bringen das wieder zurück. Ich habe aber auch häufig schon in solchen Fällen dann mitbekommen, naja, dann steht jemand vorne und erzählt auch nur, wie er es selber mal gemacht hat oder wie er es selber machen würde. Und dann sind wir natürlich wieder da, wo wir gar keine professionelle Distanz mehr haben. Und also, ne, wie gesagt, also mein Hauptargument ist tatsächlich, ich glaube, wenn wir das auf Augenhöhe machen und wenn ich mich nicht hinstelle und sage, pass auf, Freunde, ich weiß es besser, ne? Zettel raus, Stift, ich sage euch, wie es geht, sondern ich da mit einer genauso so einer Demut drangehe, aber eben diesen Blick von außen viel besser transportieren kann, weil ich gar nicht täglich in diesem Problem drin bin und deswegen vielleicht, ne, auch auf deine Frage vorhin einfach eine andere Perspektive erstmal drauf geben kann, jetzt egal, ob die erstmal sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, sondern erstmal eine andere Perspektive, an der du dich, an der sich Studierende abarbeiten können. Ich glaube, dass das ein Fund ist, also dass das nicht nur ein Nachteil ist, ne? Weil, und das ist ja, du hast gerade so schön gesagt, ich fühlte mich so komisch, weil die, so ähnlich hast du es gesagt, weil da Leute waren, die mir erzählen wollten, wie ich mich in Schule verhalten soll, die gar nicht das wissen, wie das geht, ne? Oder die da gar nicht selber drin waren oder so. Mein Ansatz ist, ich möchte denen gar nicht sagen, was sie zu tun haben, sondern mein Ansatz ist, lass uns gemeinsam über Situationen sprechen, lass uns gemeinsam Fallbeispiele nehmen und darüber nachdenken, wie würdet ihr das machen, wie würde ich es machen. Es gibt immer mindestens noch 3, 4, 5 andere Wege. Es gibt nie den richtigen Weg. Das ist ohnehin alles eine Konstruktion, ne? Und wenn du sagst, Beziehungsebene funktioniert nicht bei meinen Schülern und ich das morgen bei denen ausprobieren würde und es würde funktionieren, haben wir trotzdem beide recht. Ne? Und ja, da sind wir wieder bei Haltung. Ich glaube, dass man mit so einer Haltung und dann einer externen Perspektive da durchaus was bringen kann.
Und man könnte jetzt noch einen Schritt weiter gehen, Stichwort weißes Blatt auch. Also du hast ja schon gesagt, je weniger man weiß, das heißt, du weißt eigentlich schon viel zu viel. Eigentlich.
Ach, jetzt so rum.
Ja. Ja, also letztendlich ist es wichtig wahrscheinlich, oder wäre es auch nochmal schön, nochmal jemanden aus einem ganz anderen Berufsfeld vielleicht drauf gucken zu lassen, um dann alle diese Perspektiven mal übereinander zu legen und zu gucken, okay, was sind jetzt die wesentlichen Dinge, die wir benutzen können oder nutzen können. Ne?
Genau, ganz genau.
Aber ne, du weißt ja, es war jetzt eine extra Provokation.
Ich verstehe dich schon richtig.
Geht jetzt schon so lange. Okay. Nicht wundern, ich bin es gerade alleine. Und zwar haben wir tatsächlich 1 Stunde 50 Minuten aufgenommen und das war etwas zu lang. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, da 2 Folgen draus zu machen. Das heißt, hiermit verabschiede ich mich jetzt von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wer Lust hat, beim nächsten Mal, in der nächsten Woche nochmal reinzuhören, dann geht es um systemisches Coaching und Beratung, Supervision, kollegiale Fallberatung. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.